Hallo zusammen, wir sind Mike Mattes und Selina Stolze und wir machen fast nahtlos weiter hier mit Teil 2 unserer Doppelfolge zum Start unseres neuen Podcasts Tatsache über Menschen und Morde.
Wunderschönen guten Tag auch von mir, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
In Teil 1, wenn ihr den schon gehört habt, haben wir über die Morde an der 8-jährigen Levke und dem 8-jährigen Felix aus Niedersachsen gesprochen. Und Kriminalhauptkommissar Carsten Bettels, der damals ja die Ermittlungen im Fall Levke leitete, ist sich sicher, da muss es noch mehr geben. Er ist davon überzeugt, dass Levke nicht sein erstes Opfer war. Nach der Aufklärung und der rechtskräftigen Verurteilung von Mark H. ist die Arbeit damit für die Polizei, zumindest in Cuxhaven, noch nicht erledigt. Tatsächlich sind auch vorher schon in der Region Kinder verschwunden. Und über die wollen wir jetzt sprechen.
Kurz eine Einordnung vorab. Wir bewegen uns da heute teilweise in einem Bereich von Ermittlungsständen, von Presseberichten, von öffentlichen Diskussionen. Das meiste davon ist nicht geklärt und schon gar nicht bewiesen. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir da heute drüber sprechen. Das sind alles Theorien und Vermutungen der Polizei, die aber eben auch so an die Öffentlichkeit gegangen sind.
Das ist also nichts, was wir uns selbst ausgedacht haben oder so.
Nein.
Mike, du hast dich ja sehr, sehr lange und auch intensiv mit diesem ganzen Komplex beschäftigt und mit so ziemlich allen Beteiligten gesprochen. Warum geht die Polizei und allen voran Carsten Bettels davon aus, dass da noch mehr sein könnte?
Ja, Carsten Bettels begründet das unter anderem mit einer Aussage, die Mark H. damals in Untersuchungshaft gemacht hat. Er hat ja den Mord an Felix gestanden und die Polizei dann eben letzten Endes auch zur Leiche des Jungen geführt. Die hat er damals in der Geeste, also in einem Fluss in Norddeutschland, versenkt. Das Fahrrad von Felix ist im Biggesee gefunden worden. Also auch hier liegen hunderte Kilometer zwischen Verschwindeort, Fundort und Fundort des Fahrrads. Wir sprechen hier also ganz klar von Täterwissen. Und das sieht damals eben auch das Landgericht Stade so. Mark H. soll einem Mithäftling in Untersuchungshaft gesagt haben, dass er eben noch mehr als diese beiden Morde begangen hat. Dabei geht es zum Beispiel um Seniorinnen, um Kinder, um Anhalterinnen und es fällt noch ein zweiter Name neben Felix. Dieser Name ist Adelina. Da gehen wir heute ein kleines bisschen genauer drauf ein, ganz einfach, weil das bis heute ein Verdachtsfall ist. Carsten Bettels hat mir das so nochmal bestätigt und dabei hat er auch ganz klar gesagt, im Fall Adelina offenbart Mark H. aber bis heute kein Täterwissen.
Okay, also sprechen wir über Adelina. Am 28. Juni 2001 verschwindet die 10-jährige Adelina Pismark im Bremer Stadtteil Kattenturm. Der liegt im Bremer Süden. Ihr Opa wohnt da in einem Wohnblock. Er, Adelina, ihre kleine Schwester und Adelinas Mutter sind ein paar Jahre vorher aus Russland nach Deutschland gekommen. Die Eltern sind damals geschieden. Ihr Vater lebt in Sibirien und es wird später auch genau überprüft, ob er denn was mit dem Verschwinden zu tun haben könnte. Heute wissen wir, dieser Verdacht ist unbegründet. Adelina ist am 28. Juni 2001 also zu Besuch beim Opa. Es ist der erste Ferientag in Bremen. Sie soll noch ein bisschen was zu essen mitnehmen und will dann nachmittags zurück zu ihrer Mutter gehen. Da kommt Adelina aber nie an. Und das, obwohl zwischen den Wohnungen wohl nur knapp 200 Meter liegen.
Carsten Bettels hat mir damals gesagt, Adelina hätte sich in etwa gegen 17 Uhr auf den Heimweg gemacht. Im Fahndungsaufruf von Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen ist von circa 17.30 Uhr die Rede. Wir haben hier also eine Differenz von circa einer halben Stunde.
Adelina steigt in den Aufzug, fährt bis ins Erdgeschoss und verschwindet spurlos. Als sie sich auf den Rückweg macht, hat sie laut Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen eine weiße Jute-Tasche dabei. Da ist ein halbes Graubrot drin, eingewickelt in eine Papiertüte. Außerdem zwei eingeschweißte Stücke Geflügelwurst und zwei Tüten Chips, Pombeer, um ganz genau zu sein. Besonders auffällig ist ein Schlüsselbund, den Adelina dabei hat. Daran sind vier Schlüssel und ein Metallamulett aus Frankreich befestigt. Auf der Vorderseite sind der Eiffelturm und der Schriftzug Paris zu sehen. Auf der Rückseite sieht man Napoleon in der Seitenansicht. Also das ist schon ein ziemlich auffälliges Stück. Dieser Schlüsselbund mit dem Amulett fehlt bis heute. Das gilt auch für einen ausziehbaren Regenschirm und den kurzen blauen Wollrock, den Adelina am 28. Juni anhat. Die Polizei startet also mit der Suche nach Adelina. In ganz Bremen sind Hundertschaften im Einsatz, Tage und Wochen lang. Hubschrauber, Wärmebildkameras, Polizeitaucher, Hundestaffeln, sogar die Bundeswehr ist im Einsatz. Besonders im Stadtteil Kattenturm und in der Region südlich von Bremen wird intensiv nach Adelina gesucht. Die Polizei klingelt also an vielen Haustüren, spricht mit Menschen und versucht irgendwie an Hinweise zu kommen. Denn klar ist, ein 10-jähriges Mädchen ist verschwunden, Hinweise gibt es aber kaum bis gar nicht.
Dass Adelina ausgerissen sein könnte, schließt die Polizei nur ein paar Tage später fast komplett aus, denn die 10-Jährige gilt als zuverlässig und ist noch nie weggelaufen. Außerdem ist Adelinas Mutter am Tag des Verschwindens krank. Die Polizei glaubt allein deshalb schon nicht, dass das Mädchen in so einer Situation ohne eine Nachricht zu hinterlassen einfach so abgehauen wäre. Und das spricht dann doch relativ schnell für ein Verbrechen.
Deswegen setzt die Polizei in Bremen eine Sonderkommission ein und gibt eine Pressekonferenz. Und dabei spricht Adelinas Mutter den oder die Entführer sogar direkt an. Ein paar Wochen später hängen in Bremen-Kattenturm mehrere Großplakate. Die Polizei versucht nochmal irgendwie an Hinweise zu kommen, weil sie eben nichts in der Hand hat. Nichts zum Verschwinden, nichts zum Verbleib. Und dementsprechend bleiben auch die Maßnahmen ohne Ergebnis.
In Bremen-Kattenturm geht natürlich jetzt die Angst um. Das haben wir bei Felix ja schon im letzten Teil gehört, was seine Mutter da letzten Endes zugeschrieben hatte in ihrem Buch. Und ähnlich ist es eben auch hier in Bremen. Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr allein zur Schule gehen oder zum Brötchen holen. Außerdem, wenn sie draußen spielen, dann eben bitte nur unter Aufsicht oder in der Gruppe. Das Verschwinden von Adelina ist natürlich Tage- und Wochenlang Thema in Bremen, auch einfach weil der Täter immer noch frei rumläuft und die Polizei, wie gesagt, gar nichts in der Hand hat.
Der Ex-Partner von Adelinas Mutter rückt dann auch in den Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler. Er wird sogar festgenommen und sitzt dann auch in U-Haft. Aber der Verdacht gegen ihn erhärtet sich dann nicht. Im Oktober 2001 bekommt ihre Familie dann Klarheit. Damit bestätigen sich aber auch die schlimmsten Befürchtungen. Adelina ist tot. Eine Pilzsammlerin findet ihre Leiche am 7. Oktober im sogenannten Pastorenwäldchen in der Leester Marsch.
Das ist ein Waldstück in der Gemeinde Weihe, unmittelbar südlich von Bremen, aber eben noch auf niedersächsischem Gebiet und zwar im Landkreis Diepholz. Das vielleicht einfach mal so zur örtlichen Einordnung.
Ein paar Tage später liegt dann das Ergebnis der DNA-Untersuchung vor. Und das bestätigt nochmal, das Kind ist die 10-jährige Adelina. Bei der Obduktion sind außerdem deutliche Hinweise auf ein Sexualverbrechen festgestellt worden. Außerdem gehen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass der Fundort höchstwahrscheinlich nicht der Tatort ist. Und das sind schon die ersten Parallelen zu den Fällen Levke und Felix.
Und es gibt noch mehr Verbindungen. Ein Kind verschwindet spurlos, es gibt keine Hinweise auf einen Täter, es gibt keine Zeugen für die Abgreifsituation und wieder geht's nur um ein paar Minuten, in denen das Opfer verschwunden ist. Heißt also, bei Levke war es ja letzten Endes nur ein Zeitfenster von 5 bis 10 Minuten am Ende und auch bei Adelina ist es wahrscheinlich nicht deutlich mehr gewesen. Sie hätte für den Heimweg wahrscheinlich eben auch nicht mehr als 10 Minuten gebraucht, als sie sich an dem Nachmittag von ihrem Opa auf den Weg zur Mutter gemacht hat. Die nächste Parallele ist, dass es wieder um 2 verschiedene Bundesländer geht. Bei Levke geht es ja um Niedersachsen und um Nordrhein-Westfalen. Bei Adelina geht es um Bremen und um Niedersachsen. Also 3 Bundesländer, zu denen der Vielfahrer Mark H. durchaus Verbindungen und Ankerpunkte gehabt hat.
Das sind aber alles nur Verdachtsmomente. Wie gesagt, konkretes Täterwissen hat Mark H. im Fall Adelina zumindest nie preisgegeben.
Absolut richtig. Es gibt im Fall Adelina im Laufe der Zeit allerdings noch einen weiteren Verdächtigen. Wir sprechen da über einen Mann, der 2003 ein 9-jähriges Mädchen in sein Auto gezwungen hat. Er hat sie damals in den Kofferraum gesperrt und ist mit ihr quer durch die Stadt gefahren. Später hat er das Kind wieder freigelassen. Aber das, was die 9-Jährige damals bei der Polizei beschrieben hat, das ist so gut gewesen, dass der Mann dann eben auch gefasst worden ist. Bei der Durchsuchung findet die Polizei seinerzeit auch Kinderpornos. Für die Entführung und für den Besitz der Kinderpornos wird er zu einer Haftstrafe verurteilt. Wie hoch die genau gewesen ist, das habe ich nicht rausfinden können. Eine Verbindung zum Fall Adelina kann dem Mann jedenfalls bis heute nicht nachgewiesen werden. Und das, obwohl die Polizei damals eben auch noch das Auto, das er 2001 gefahren hat, ausfindig gemacht hat. Warum erzählen wir das hier so ausführlich? Also zum einen, weil der Mord an Adelina bis heute ungeklärt ist und weil wir uns auch einfach nicht sicher sind, ob die Sache mit dem Metallamulett in der Öffentlichkeit so bekannt ist. Das gilt wahrscheinlich auch für einen ziemlich bizarren Fund im Pastorenwäldchen. Da hat die Polizei nämlich 2002 nochmal ganz genau nachgesucht und unter anderem mehrere Frauenbadeanzüge im Waldboden gefunden. Die sind da vergraben worden. Die Stelle damals liegt nicht weit vom Fundort von Adelina entfernt. Insgesamt sind 6 Badeanzüge, 3 Strumpfhosen, eine Umstandsmiederhose und ein Top, die da verbuddelt worden sind. Einen direkten Zusammenhang schließen Polizei und Staatsanwaltschaft bis heute nicht aus und das würde dann möglicherweise eben für einen Täter mit transvestitischem Fetisch sprechen. Ob das für Mark H. gilt, das kann ich allerdings nicht sagen.
Was Mark H. damals belastet, sind ja Plastikperlen, die bei der Leiche von Adelina gefunden worden sind. Und ähnliche Plastikperlen sind auch in der Wohnung von Mark H. gefunden worden. Nach der Untersuchung stellt sich dann aber heraus, dass es nicht ganz genau die gleichen sind. Trotzdem bleibt Mark H. auch im Fall Adelina verdächtig, sagt der Kriminaldirektor AD Carsten Bettels.
Die Soko Adelina, mit der haben wir damals als Soko Liefke sehr, sehr intensiv zusammengearbeitet nach der Überführung des Täters. Und die Soko Adelina hat damals sehr, sehr intensive Maßnahmen auch übernommen und ich kann im Grunde genommen den damaligen Leiter der Sonderkommission noch mit seinen Worten zitieren, dass der Täter von Liefke auch Haupttatverdächtiger im Fall Adelina gewesen ist.
Und dementsprechend fährt die Bremer Polizei im Herbst 2005 mit dem verurteilten Mark H. nochmal ins Pastorenwäldchen und bringt ihn eben an den Fundort von Adelinas Leiche. Das hatte bei Liefke ja schon ganz gut geklappt und diese Hoffnung hat die Polizei jetzt also auch wieder. Vorher haben sie den Ort allerdings noch präpariert und eine Puppe dahin gelegt, die genau die Kleidung anhat, die Adelina Ende Juni 2001 getragen hat. Mark H. schaut sich das alles an, bleibt aber bei seiner letzten Aussage, er will mit dem Mord an Adelina nichts zu tun haben und genau das beteuert er bis heute eben.
Die Staatsanwaltschaft Bremen eröffnet 2005, also nach der Verurteilung von Mark H. im Fall Lewke und Felix, ein Sammelverfahren und das bringt die Polizei Cuxhaven wieder ins Spiel. Die ruft dann eine neue Sonderkommission ins Leben, die sogenannte Soko Lewke neu. Leiter wird wieder Carsten Bettels, der schon die Soko Liefke geleitet hatte.
Wir haben in der Soko Liefke neu insgesamt 260 Fälle überprüft, bundesweit, von vermissten Mädchen und Jungen und darüber hinaus auch weibliche Personen, die als Anhalterinnen in Frage kommen, von einer jeweiligen Altersgruppe her. Und wir haben auch überprüft alle Tötungsdelikte in den Regionen, wo der Täter in seinem Leben gewohnt hat. Also sowohl im Sauerland als auch, wo er seinen Grundwehrdienst absolviert hat, in Bayern als auch im Raum Bremerhaven.
Dafür rekonstruiert die Soko Liefke neu damals wirklich alles aus dem Leben von Mark H., angefangen mit seinem 18. Geburtstag, angefangen also ab dem Moment, wo er einen Führerschein und ein Auto zur Verfügung gehabt hat und mobil gewesen ist. Wir wissen ja, dass Mark H. Vielfahrer gewesen ist, da haben wir beim letzten Mal schon sehr ausführlich drüber gesprochen und dementsprechend schaut sich die Polizei also jetzt bundesweit ungeklärte Morde und Vermisstenfälle an, für die Mark H. möglicherweise auch als Täter in Frage kommt. Das alles, wie gesagt, immer unter der Fragestellung, ist da noch mehr? Da kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, warum macht sich die Polizei hier einfach so unfassbare Mühen, warum macht sie da so ein großes Fass auf und gleicht die Morde an Liefke und Felix mit anderen Taten aus ganz Deutschland ab. Hintergrund ist der, dass 2005, also als die Soko Liefke neu gegründet worden ist, einige Fälle aus dem Elbe-Weser-Dreieck eben noch nicht geklärt waren. Ein Beispiel haben wir gerade genannt, der Mordfall Adelina. Es gibt aber auch noch andere Fälle, die da in Frage kommen. Beispielsweise einer aus dem Jahr 2001, der die Polizei in Niedersachsen damals sehr beschäftigt hat, der Mordfall Dennis K.
Über den Fall können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal genauer sprechen, denn der Mord an Dennis K. ist heute aufgeklärt und auch schon abgeurteilt. Als Mörder ist Martin N. verurteilt worden. Das ist der Mann, der als sogenannter Maskenmann oder der schwarze Mann jahrelang im Elbe-Weser-Dreieck Angst und Schrecken verbreitet hat. Er hat damals in Schullandheimen, Internaten, Zeltlagern, teilweise auch in Privatwohnungen eingebrochen, hat mehr als 40 Jungen nachweislich missbraucht und mindestens 3 von ihnen ermordet. Dafür ist er 2012 am Landgericht Stade und übrigens auch von Richter Berend Appelkamp zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Die Sicherungsverwahrung hat der Bundesgerichtshof später dann allerdings einkassiert und die Verurteilung am Landgericht Stade durch den gleichen Richter ist möglicherweise nicht die einzige Parallele zwischen den beiden Tätern. Dazu hören wir den damaligen Ermittlungsleiter Carsten Bettels nachher nochmal.
Versetzen wir uns vielleicht aber einfach nochmal in die Zeit von damals. Dennis K. verschwindet im September 2001 aus einem Schullandheim in Niedersachsen. Das unterscheidet den Fall in der Tatbegehung natürlich von den Fällen Adelina, Levko und Felix. Die sind ja auf offener Straße und tagsüber entführt worden. Dennis K. ist nachts aus einem Gebäude entführt worden. Für die Soko Levke Neu ist damals also relativ schnell klar, dass dieser Fall höchstwahrscheinlich nichts mit den anderen 3 Morden zu tun hat und dass dafür ein anderer Mann verantwortlich sein dürfte. Die Ermittlerinnen und Ermittler um Carsten Bettels wissen 2004 allerdings nicht, haben sie es jetzt hier mit 2 Tätern, mit 3 Tätern oder mit 4 Tätern zu tun. Nach der Festnahme und dem Geständnis von Mark H. ist dann zumindest mal klar, es sind mindestens 2 Täter und maximal 3. Die Bestätigung dafür gibt's 2011, als der sogenannte Maskenmann festgenommen wird und im Jahr drauf sein Urteil erhält.
Wie gesagt, das ist für uns sicherlich nochmal ein Thema an anderer Stelle.
Ja.
Warum wir das hier erwähnen, der Fall Dennis K. ist für die Soko Levke neu, aber trotzdem interessant und das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen hat Mark H. gestanden, dass er mit Levke in die Nähe des Schullandheims in Wulsbüttel gefahren ist und sie da das erste Mal missbraucht hat. Und das ist genau das Schullandheim, aus dem 2001 Dennis K. verschwunden ist. Das ist ja zumindest mal auffällig, sagt Carsten Bettels.
Es setzt schon eine große Distanzüberbrückung voraus, von Altenwalde zu diesem Ort zu fahren, wo sich eine Vielzahl von anderen Handlungsorten rechts und links in ausgedehnten Waldgebieten ja auch auf der Strecke zwischen diesen beiden Orten befindet. Und er im Nachhinein ja wieder mit Levke im Auto wieder Richtung Norden fährt. Nicht ganz bis Cuxhaven, sondern bis zur Abfahrt Neuenwalde und dort die Taten fortsetzt.
Jetzt muss man natürlich ganz klar sagen, vom Maskenmann weiß die Polizei damals noch nichts. Sie geht aber eben davon aus, dass Mark H. nichts mit dem Verschwinden von Dennis K. zu tun hat. Das hat unter anderem eben auch die operative Fallanalyse so gesagt. Dass Mark H. die Nähe zu diesem Schullandheim in Wulsbüttel zufällig sucht, das hält Carsten Bettels für, Zitat, verschwindend gering. Und dann fällt ihm in einem Verhör noch eine zweite Sache auf.
Was für mich interessant ist im Kontext der Soko Levke und des Geständnisses damals des Mörders, war die Situation, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Lage war, in einer polizeilichen Vernehmung 3 Ereignisse, die das Jahr 2001 betrafen, in eine zeitliche Reihung zu bringen. Und zwar das Verschwinden von Adelina, das Verschwinden von Dennis und den 11. September. Adelina Pismark verschwand in Bremen am 28. Juni 2001. Dennis verschwand aus dem Schullandheim am 4.9.2001. Ja, und der 11. September war dann einige Tage später. Unabhängig davon wurde ja dann der Leichnam von Adelina im Oktober auf niedersächsischem Gebiet gefunden und der Leichnam von Dennis einige Tage später, am 19. September, in der Region im Elbe-Weser-Dreieck.
Das ist natürlich sehr, sehr auffällig und das wirft aus Sicht der Ermittler natürlich Fragen auf.
Was bewegt eigentlich einen Menschen, eine so detailreiche Kenntnis darüber zu haben, auch nach mehreren Jahren noch, diese Ereignisse in einen Kontext zu bringen?
Eine Antwort darauf gibt's ja bis heute nicht. Unter anderem auch, weil Mark H. bis heute dazu schweigt. Und das heißt auch, es gibt keine Antwort auf die Frage, ob es möglicherweise auch um erlebnisgestützte Erinnerungen geht oder eben nicht.
Erlebnisgestützte Erinnerungen, dann würde das in letzter Konsequenz heißen, dass Mark H. bei der Entführung von Dennis K. dabei gewesen wäre. Und dann wäre der Maskenmann eben kein Einzeltäter, sondern hätte eine deutlich engere Verbindung zu Mark H. als bisher angenommen.
Das ist jetzt natürlich eine sehr gewagte Theorie, ne? Also einfach, weil es keine Anhaltspunkte dafür gibt. Und trotzdem bleibt dann natürlich die Frage, warum sich ein Mörder für die Morde eines anderen Täters interessiert und sie sogar zeitlich fehlerfrei runterbeten kann.
Aus Sicht von Carsten Bettels kann das mehrere Gründe haben. Wörtlich hatte er mir damals gesagt, entweder schaut hier der, Zitat, kleine Bruder auf das Werk des großen Bruders und will ihm nacheifern, oder er versucht hier irgendwie seine Taten einem anderen in die Schuhe zu schieben und von sich selbst abzulenken. Wenn letzteres der Fall ist, dann scheitert das natürlich schon im Ansatz. Ich glaube, da müssen wir nicht großartig drüber diskutieren. Ich lehne mich wahrscheinlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, selbst für Laien ist es nicht schwer zu erkennen, dass die Tatbegehung im Fall Dennis K. eine komplett andere ist, als es beispielsweise bei Levko und Felix gewesen ist. Es gibt noch einen anderen Punkt, bei dem Carsten Bettels bis heute Fragen hat. Es sind ja Mädchen und Jungen getötet worden von Mark H. Das ist tendenziell eher ungewöhnlich. Und auch das würde möglicherweise dafür sprechen, dass Mark H. hier dem Maskenmann möglicherweise Taten in die Schuhe schieben wollte. Denn wir müssen uns vor Augen halten, dass Mark H. zu dem Zeitpunkt, als er Felix umgebracht hat, schon massiv unter Druck gestanden hat. Damals ist die Polizei mehrfach bei ihm gewesen, wenn wir jetzt einfach mal annehmen, dass er zu Hause gewesen ist, als die Polizei bei ihm geklingelt hat, wird er mitbekommen haben, dass er befragt werden soll, dass die Polizei bei ihm auf der Matte steht. Er hat mit Sicherheit auch von der Astabschneideaktion mitbekommen. Die hat ja letzten Endes dazu geführt, dass er den entscheidenden Fehler gemacht hat, der ihn so verdächtig gemacht hat.
Und da wir da vorhin nicht ins Detail gegangen sind, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, inwieweit das Einfluss auf sein Geständnis hatte, diese Astabschneideraktion, oder wieso man jetzt davon ausgeht, dass er Kenntnis hatte von der Suche nach ihm.
Die Polizei hat ja nach dem Leichenfund von Levke rund um das Gebiet, wo sie gefunden worden ist, Äste abgeschnitten und hat diese Äste dann letzten Endes ins Labor gegeben, um die auszuwerten. Und da hat die Polizei öffentlich mitgeteilt, es sind Haare gefunden worden und es gibt eine DNA, die nachgewiesen werden konnte. Und aufgrund dieser Aussage, da hat sich Mark H. später in seiner Vernehmung ziemlich verrannt, müsste man aus heutiger Sicht sagen. Er hat nämlich immer wieder auf einen Wildunfall hingedeutet. Er hätte da ungefähr in dem Bereich, wo Levke gefunden worden ist, einen Wildunfall gehabt, hat er damals gesagt in seiner Vernehmung. Und er sei dem flüchtenden Tier in den Wald gefolgt. Und damit wollte er letzten Endes begründen, warum möglicherweise eben Haare von ihm und seine DNA da in diesem Bereich gefunden worden sind. Und das ist natürlich der Polizei in Cuxhaven wahnsinnig verdächtig vorgekommen. Und das ist auch ein Teil gewesen, warum er damals von der Polizei nach seiner Vernehmung wohlgemerkt als Hauptverdächtiger galt.
Also diese Geschichte kam dann quasi noch obendrauf zu der Tatsache, dass er mit dem Auto, das am Waldparkplatz schon mal gesichtet wurde, vor der Dienststelle vorgefahren ist.
Absolut. Selina, du hast dir die Vita von Mark H. mal ein bisschen genauer angeschaut. Wir sind ja mit der Ausgangsfrage gestartet. Ist da noch mehr? Ist der Mord an Levke eine Ersttat oder nicht? Bis heute ist klar, die Polizei hat Mark H. bisher keinen früheren Mord nachweisen können. Mhm. Wenn es um Sexualdelikte geht, da sieht's dann ein bisschen anders aus.
Genau, wir sind in Teil 1 schon mal darauf eingegangen. Ich fasse das aber trotzdem noch mal ein bisschen zusammen, einfach um das noch mal aufzufrischen. Mark H. war schon vor den Morden an Levke und Felix vorbestraft. Im Februar 1994, also rund 10 Jahre davor, hatte er im Großraum Olpe eine 16-jährige Anhalterin mitgenommen. Deren 16-jähriger Freund war erst dabei. Den hat er aber zuerst abgesetzt und statt dann auch das Mädchen danach an der gewünschten Bushaltestelle abzusetzen, war er mit ihr in ein Waldstück gefahren und hat sie da vergewaltigt. Das Landgericht Arnsberg verurteilte ihn dafür zu einer Jugendstrafe wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung. 2 Jahre hat er bekommen. Allerdings wurden die für 3 Jahre zur Bewährung ausgesetzt und ihm wurde für 1 Jahr der Führerschein abgenommen. Er soll sich danach aber ganz gut gemacht haben, liest man zumindest in der Rheinischen Post. Da gibt es einen Artikel von 2005. Da wird der Gerichtssprecher zitiert. Der soll erklärt haben, dass Mark H. damals nach der Verurteilung eine Ausbildung gemacht hat. Er soll eng mit seinem Bewährungshelfer gearbeitet haben, sozial integriert gewesen sein und sich beim Roten Kreuz engagiert haben. Außerdem habe er Schmerzensgeld und Schadenersatz gezahlt. Das alles zusammen hat dann dafür gesorgt, dass seine Bewährung von 3 auf 2 Jahre verkürzt wurde. Später aber, im Jahr 2000, gab es dann nochmal ein Strafverfahren gegen ihn. Der Vorwurf, er soll versucht haben, eine junge Frau mit geistiger Behinderung zu vergewaltigen. Verurteilt wurde Mark H. dafür aber nicht, denn das Mädchen hat ihn bei einer Gegenüberstellung nicht erkannt. Und deswegen wurde das Verfahren dann eingestellt.
Das heißt also, Mark H. ist 2004 zwar vorbestraft, aber eben nicht wegen Mordes. Schauen wir uns das Ganze vielleicht einfach mal ein bisschen genauer an. Die Polizei gründet, wie gesagt, die Soko Lewke neu. Der Name steht für Carsten Bettels relativ schnell fest. Er will die Sonderkommission eben nicht nach einem Täter benennen. Auch das, finde ich, ist ein sehr, sehr klares Zeichen. Diese Sonderkommission müsst ihr euch in etwa vorstellen wie eine Clearingstelle, also so ähnlich wie das die Polizeidirektion Lüneburg bei den Göhrde-Morden gemacht hat. Informationen über den Täter sammeln, mit bekannten und ungeklärten Fällen aus Deutschland abgleichen. Insgesamt, ich hab's gesagt, sind's knapp 260 Fälle gewesen, die da untersucht worden sind. Und zum ersten Mal in der deutschen Kriminalgeschichte tauscht sich die Polizei damals eben auch über ein entsprechendes System aus, das es vorher so noch nicht gegeben hat. Auch das ist eine Lehre aus dem Fall Lewke und Felix gewesen. Mord- und Vermisstenfälle sind da untersucht worden, bei denen es eben um unterschiedlichste Personengruppen gegangen ist. Was nicht untersucht worden ist, auch das hat mir Carsten Bettels so nochmal bestätigt, sind versuchte Tötungsdelikte oder versuchte Vergewaltigungen. Da sagte er mir, das wäre ein Fass ohne Boden gewesen, das wäre einfach nicht zu stemmen gewesen. Denn klar ist auch, diese Sonderkommission arbeitet von 2005 bis 2006 und muss in diesem Zeitraum die angesprochenen Fälle irgendwie abarbeiten. Das ist also eine Mammutaufgabe. Neben dem Mord an Adelina hat die Polizei einen Fall noch ganz besonders im Blick. Das ist der Mord an der 9-jährigen Mariana Kreiner aus dem Jahre 1993. Da sind wir dann wieder in dem Jahr, in dem Mark H. zum ersten Mal als Sexualstraftäter in Erscheinung getreten ist. Ob das jetzt letzten Endes ein Zufall ist oder ob es da einen Zusammenhang gibt, ist bis heute nicht ganz klar. Mariana Kreiner lebt eigentlich mit ihrer Mutter in Bosnien-Herzegowina. Der Vater arbeitet aber in Deutschland und zwar in der Ruhrmetropole Essen. Und zwar im Stadtteil Altenessen. Da besuchen Mutter und Tochter ihn eben im August 93. Am 31. August 93, um ganz genau zu sein, will Mariana ihre Mutter aus einem Kaufhaus in der Nähe abholen. Sie kommt da allerdings nie an. Wo genau auf dem Weg sie verschwunden ist, das wissen die Ermittlerinnen und Ermittler bis heute nicht. Wir sehen also, auch hier gibt's einige Parallelen. Ein Kind verschwindet von jetzt auf gleich und wird dann mehrere hundert Kilometer entfernt tot aufgefunden. Die Leiche von Mariana Kreiner wird nämlich an einem Parkplatz bei Schesel im Landkreis Rothenburg an der Wümme entdeckt. Für Carsten Bettels und die Ermittlerinnen und Ermittler der Soko Lewke neu ist das eine sehr, sehr interessante Ähnlichkeit und das ist nicht die einzige. Die beiden Mädchen sind in etwa gleich alt, außerdem hat Mark H. Ankerpunkte in beiden Regionen, also in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen. Du hast es ja angesprochen, er hat sowohl im Sauerland als auch im Elbe-Weser-Dreieck gelebt. Nicht unwichtig ist außerdem die Aussage einer Zeugin, die will Mariana Kreiner nämlich am Tag ihres Verschwindens in Begleitung eines Bundeswehrsoldaten gesehen haben. Der mutmaßliche Täter soll damals 20 bis 22 Jahre alt gewesen sein, in etwa 1,70 bis 1,75 groß, breite Schultern außerdem. Mark H. ist damals 20 Jahre alt gewesen, wenn auch nicht schlank. Das Barett, das die Zeugin damals beschrieben hat, passt auch nicht zu dem Bataillon in Schweinfurt, bei dem Mark H. damals seinen Wehrdienst abgeleistet hat. Aber das sind immer subjektive Hinweise, da kann man sich letzten Endes nie so hundertprozentig sicher sein. Die Distanz zwischen seinem Wohnort Attendorn und Essen beträgt tatsächlich keine 90 Kilometer. Das wäre also für den Vielfahrer Mark H. überhaupt kein Hindernis gewesen, sagt Carsten Battles. Ein versuchter Mord, der laut Polizei in Essen schon 1992 möglicherweise auch von Marianas Mörder begangen worden ist, ist von der Soko Lewgenau übrigens nicht untersucht worden. Das liegt ganz einfach daran, dass die Ermittlerinnen und Ermittler damals, ich hatte es angedeutet, eben nur Fälle geprüft haben, in denen Kinder verschwunden oder getötet worden sind. Versuchte Morde oder versuchte Entführungen sind damals eben nicht Gegenstand der Untersuchung gewesen. Am Ende kommt die Polizei zu dem Ergebnis, dass es eben nicht auszuschließen ist, dass Mark H. für den Mord an Mariana Krainer verantwortlich sein könnte. Ich fasse vielleicht die Parallelen nochmal kurz zusammen. Mariana und Lewke sind ähnlich alt, Abgreifsituation auf offener Straße. Verschwindeort und Leichenfundort liegen hunderte Kilometer auseinander und Mark H. hat eben Bezüge zu beiden Regionen. Mittlerweile hat die Polizei in Essen die Täter-DNA so weit auftypisieren können, dass sie damit arbeiten kann, und Kriminalhauptkommissar Dustin Wisniewski, der hat die Ermittlungsgruppe Cold Cases beim Polizeipräsidium Essen geleitet, der hat das so dann eben auch bestätigt. Offensichtlich hat's beim Suchlauf in der DAD keinen Treffer mit der DNA von Mark H. gegeben. Ich glaube, das hätte man ansonsten mitbekommen. Das vielleicht also einfach mal so als neue Erkenntnis. Ich habe nochmal einen dritten Fall rausgesucht, den die Soko Lewgenau damals untersucht hat. Das Team um Ermittlungsleiter Carsten Battles hat ja damals eben auch Fälle untersucht, bei denen Mark H. Anhalterinnen mitgenommen haben könnte. Da geht's zum Beispiel eben auch um den Fall Katrin Konert, auch ein Fall aus dem Jahr 2001. Über den habe ich in den letzten anderthalb Jahren wirklich unzählige Male mit der zuständigen Ermittlungsleiterin gesprochen. Katrin Konert ist Anfang 2001 15 Jahre alt. Sie verschwindet am Neujahrsabend, hat den Tag über bei ihrem Freund verbracht. Die Beziehung, versuchen die beiden so gut es irgendwie geht geheim zu halten, weil sie 15 und er 30 ist. Geht natürlich gar nicht. Abends will sie dann letzten Endes bei Blitzeis und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt irgendwie nach Hause. Sie findet aber eben keine Mitfahrgelegenheit. Also ruft sie bei mehreren Bekannten an und bei Bekannten ihres Freundes. Einer muss sie doch irgendwie fahren, aber auch damit scheitert sie letzten Endes. Einer würde sie zwar fahren, der will aber sofort los. Das will Katrin nicht. Sie lehnt ab, weil sie bei ihrem Freund noch ein bisschen länger bleiben will. Sie verlässt das Haus ihres Freundes letzten Endes so gegen 18.50 Uhr roundabout. Der letzte Anruf davor wird auf 18.46 Uhr datiert. Sie wird auf dem Weg zur Bushaltestelle noch ein paar Mal gesehen. An dieser Bushaltestelle spricht sie dann eben auch noch mit einem anderen Bekannten. Der hat vorher keinen Kontakt zu ihr gehabt. Wie diese Begegnung wirklich abgelaufen ist, da gibt's mehrere Versionen von diesem Zeugen, von diesem Mann, der dann später auch als Beschuldigter geführt worden ist tatsächlich. Von Zeugen ist aber keine seiner Versionen bestätigt. Ob sie also letzten Endes eingestiegen ist oder ob ein Fremder sie möglicherweise mitgenommen hat und für ihr Verschwinden verantwortlich ist, das ist bis heute nicht endgültig geklärt. Carsten Battles und die Soko Lewgenau haben den Fall auf jeden Fall untersucht, ganz einfach, weil Mark H. von Anhalterinnen gesprochen hat und er will in Ostdeutschland eine Anhalterin angefahren haben, und Bergen an der Dumme, das ist der Ort, wo Katrin Konert damals verschwunden ist, liegt direkt an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Also möglicherweise eine Verwechslung nicht ausgeschlossen, möglicherweise hat Mark H. Bergen an der Dumme schon zu Sachsen-Anhalt gezählt, das jedenfalls schließt die Polizei so nicht aus, und dementsprechend ist der Fall Katrin Konert eben auch einer gewesen, der für die Soko Lewgenau interessant gewesen ist. Annegret Rödel, das ist die Ermittlungsleiterin im Fall Katrin Konert, geht heute tendenziell eher nicht davon aus, dass Katrin Konert am Neujahrsabend 2001 zu einem Fremden ins Auto gestiegen ist, und so ein Fremder wäre Mark H. logischerweise für sie gewesen. Sie sagt aber eben auch ganz klar, sie würde sich da mit ihm gerne nochmal drüber unterhalten, auch wenn es, und das betone ich an dieser Stelle, keine Hinweise darauf gibt, dass Mark H. an diesem Abend, am Neujahrsabend 2001, irgendwie in Nordost-Niedersachsen unterwegs gewesen ist. Das also einfach mal so die Kurzzusammenfassung und das, was aus Sicht der Soko Lewke Neu heute wichtig ist. Wen der Fall interessiert, hört vielleicht einfach mal bei Licht ins Dunkel rein. Da habe ich eine mehrteilige Reihe zu gemacht. Etwas ausführlicher, genau.
Wir haben ja jetzt die ganze Zeit über Soko Lewke Neu gesprochen und du hast mehrfach darauf verwiesen, dass diese ganzen Prüfungen, Ideen, Abwägungen im Jahr nach der Verurteilung von Mark H. im Fall Lewke und Felix passiert sind. Das ist jetzt aber auch schon wieder über 20 Jahre her. Inwiefern laufen da heute noch die Ermittlungen?
Also die Informationen, die die Soko Lewke Neu damals zur Verfügung gestellt hat, die gibt es natürlich heute immer noch. Die Informationen sind den einzelnen Polizeidienststellen damals zur Verfügung gestellt worden. Und da ist es wirklich so gewesen, das hat mir Carsten Bettels so auch bestätigt, die Soko Lewke Neu hat da mit vielen, vielen zuständigen Polizeidienststellen sehr intensiv zusammengearbeitet. Also wir haben gerade das Beispiel gehabt, die Sonderkommission Adelina oder eben auch der Fall Mariana Kreiner, der von der Soko Lewke Neu beleuchtet worden ist. Also das alles gibt's tatsächlich schon. Und wenn ich sehe, dass die Polizei in Essen jetzt in der Lage ist, eine Täter-DNA zu isolieren und damit wirklich auch zu arbeiten und die durch die DAD zu jagen und dabei keinen Treffer zu bekommen, der auf Mark H. hindeutet, dann haben wir da ja zumindest schon mal eine Entwicklung und ein klares Update.
Meine Frage war nur deshalb gestellt, weil, um die Prozesse einfach nochmal klar zu machen, diese Sondereinheit, diese Sonderkommission in ihrer ursprünglichen Form, sodass sich permanent immer noch jemand damit beschäftigt, gibt es ja nicht. So, klar gibt es die Ergebnisse dieser Sonderkommission, auf die die Behörden zugreifen können, jederzeit. Aber die Verbindung müssen sie erstmal selbst herstellen. Da ist ja jetzt keiner, der alles im Überblick behält und guckt, ob es da noch irgendwelche neuen Ergebnisse, Funde, irgendwas weiter sammelt oder so. Da müssen die Ermittler von ihrer Seite aus eben zugreifen, auf die Idee kommen und so weiter.
Ja, genau. Das ist ja im Prinzip das Prinzip einer Clearingstelle, ne? Also daher habe ich das gerade so deutlich mit der Polizeidirektion Lüneburg und den Göhrde-Morden verglichen. Auch da laufen natürlich Prozesse im Hintergrund, aber am Ende des Tages gibt's immer eine zuständige Polizeidienststelle, die die Ermittlungen leitet. Und naja, also alles das, was durch die Soko Lewke Neu passiert ist, das wäre dann so als Servicestelle, wenn man so will, zu verstehen. Also Informationen, die quasi von der zuständigen Polizeidienststelle abrufbar wären.
Was natürlich auch immer hilft, gerade bei so ungeklärten Fällen, und das ist ja auch der Grund, das haben wir von Anfang an ja auch so kommuniziert, warum wir diese Fälle jetzt gerade nochmal auf den Tisch holen, ist, dass Öffentlichkeit helfen kann. Öffentlichkeit helfen kann, diese Fälle zu klären. Deswegen war Carsten Bettels auch oder ist auch immer wieder bereit, mit uns zu sprechen über die Dinge, die da passiert sind. Und der sagt ganz klar,
es gibt zumindest immer die Möglichkeit, auch im Rahmen einer Veröffentlichung den Fall wieder bekannt zu machen, publik zu machen, Hinweise zu bekommen aus der Bevölkerung, die uns weiterhelfen im Fall und die wir nicht bekommen hätten, wenn der Fall weiter bei den Akten gelegen hätte und wäre nicht wieder aufgenommen worden.
Eine gewisse Öffentlichkeit, mediale Präsenz ist für solche Fälle also wichtig. Auf der einen Seite, Medien und Öffentlichkeit können aber auch extrem schädlich werden. Wir haben das gerade im Fall Felix und Lewke durchaus in Ansätzen auch gesehen, was Medien auch machen können. Mhm. Felix Mutter zum Beispiel berichtet von, wie ich finde, sehr übergriffigen Situationen von Journalisten, von Kollegen.
Hast du da gerade einfach mal ein Beispiel für uns?
Mal abgesehen davon, dass Pressekollegen schon am Tag 1 der Suche nach Felix das Wohnhaus belagert haben, sodass die Familie kaum mehr durch die Tür gehen konnte. Das ist das eine. Zum anderen berichtet Anja Wille in dem Buch von Reportern, die direkt an der Tür klingeln und um Interviews bitten, was ich immer sehr übergriffig finde aus meiner Erfahrung als Reporterin.
Total, das geht gar nicht.
Und das geht teilweise sogar so weit, dass sie gebeten wird, ob man nicht in Felix' Zimmer Fotos machen könne.
Wow.
Und das hat sie zugelassen. Aber als ich das gelesen habe, hatte ich schon den Eindruck, dass sie da mehr überrannt wurde mit dieser, ja, mit dieser Bitte, sodass sie irgendwie gar nicht so richtig dazu kam, Nein dazu zu sagen. Also mehr unfreiwillig machten dann eben Reporter sogar im Haus Fotos.
Geht gar nicht. Aber letzten Endes gibt es da ja mehrere Praktiken oder Versuche von gerade Zeitungskollegen sind da sehr, sehr übergriffig. Wenn es um irgendwie Bilder geht oder wenn es um Exklusivinterviews oder weiß der Geier was geht. Also verstößt meiner Meinung nach häufig gegen den Pressekodex. Und das ist eine Sache, die ich ganz, ganz deutlich kritisiere, wo ich einfach immer sage, Freunde, seid ihr bescheuert? Das geht halt überhaupt gar nicht. Du musst dir immer bewusst sein, dass das gerade eine absolute Ausnahmesituation für die Familie ist oder generell für die Betroffenen. Es kann ja auch sein, dass du da irgendwie die beste Freundin oder weiß der Geier was überfällst mit so einer Bitte. Auch die ist natürlich in einer absoluten Ausnahmesituation, um jetzt einfach mal ein fiktives Beispiel rauszugreifen. Aber letzten Endes ist das einfach eine Situation, nee, geht nicht, Punkt.
Ich zitiere mal aus dem Buch. Anja Wille schreibt, ich finde es doch sehr befremdlich. Felix ist verschwunden und die haben nichts Besseres zu tun, als daraus Auflage und Quote zu schinden. Zu meinen und Felix Lasten. Versteht sich. Mein erster Kontakt mit der seltsamen Welt der Medien, ich nehme sie als Perversion der Wirklichkeit wahr. Aus der Küche heraus beobachten wir, wie sie langsam aber sicher die Zahl der Fahrzeuge vor dem Hof erhöht. Nun sind es 2 Kamerateams und 3 Fotografen. Mein Vater kämpft sich durch die Presseleute. Ob das unser Felix ist, dessen Suchmeldungen inzwischen durch das Radio laufen, will er wissen. Ich nicke traurig. Die ersten Reporter wagen sich ans Haus, klingeln und bitten um Interviews. Ich will keine Interviews geben. Ich mache mir Sorgen. Ich habe Angst um meinen Sohn. Was wollen die alle von mir? Immer wieder wird geläutet. Erst versucht es der eine, dann trauen sich die anderen. Ich bleibe freundlich und schicke sie wieder weg. Woher die Journalisten unsere Adresse haben, ist mir schleierhaft. Selbst die Post hat Probleme, Briefe und Päckchen richtig zuzustellen. Aber die da draußen wissen nicht einmal unseren Nachnamen und haben uns gefunden. Gegen 9 bin ich die Klingel leid. Offensichtlich gehört es wohl dazu, dass man zu seinem Kummer auch noch diese Schmeißfliegen loswerden muss. Jedes Läuten zerrt an den Nerven. Ich muss ja aufmachen. Es könnte auch Felix sein, der nun so langsam auf dem Weg sein müsste von seinem Jagdhäuschen nach Hause. Sie hat, kurzer Einwurf, sie hat noch vermutet, er könnte da an so einem Ort sein, wo er sich ab und zu mal aufgehalten hat. Mhm. Ich habe die Faxen so dicke, dass ich beschließe, die Leute nach und nach abzufertigen, damit ich sie endlich los bin. Es klingelt wieder. Ein Unsympath steht vor der Tür. Neugierig späht er in den Flur. Die Bild-Zeitung. Das war ja klar. Damit ich endlich meine Ruhe habe, werde ich auch ihn hereinlassen. Aber alle schön der Reihe nach. Ich kann zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, dass sie nie das Interesse verlieren, nie satt sind. Dass es nie Frieden geben wird, egal was ich tue. Aber heute, jetzt und hier habe ich die Hoffnung, sie nur einmal bedienen zu müssen, um dann Ruhe zu haben. Ob er Felix' Zimmer sehen kann? Es muss wohl sein. Ich zeige ihm das Zimmer meines Sohnes. Von Fotografieren ist allerdings nicht die Rede gewesen. Aber der Typ fängt wie wild an zu knipsen.
Ich wollte es vorhin nicht sagen. Ich hatte tatsächlich sofort das Bild der Bild-Zeitung vor Augen, als du erzählt hast, dass da ein Reporter im Kinderzimmer steht und draufhält. Aber ja, Es trifft's.
Wobei man da auch sagen muss, sie waren nicht die Einzigen. Also sie waren tatsächlich nicht die Einzigen. Es wird auch hier nochmal eine Situation beschrieben. Reporter haben die Schule belagert. Rein vorsorglich wird der Unterricht eine Stunde früher beendet. Andere Stelle, Gleicher Verweis, die Presse ist nach wie vor skrupellos, die Schule wird belagert, die Eltern haben inzwischen mehr Angst, dass ihre Kinder von den Medien abgefangen werden, als dass ein unbekannter Täter an die Kinder geht.
Schon bezeichnend. Das ist schon ganz, ganz bezeichnend. Ja, absolut.
Und nochmal, nur um nochmal deutlich zu machen, dass es nicht nur bestimmte Kollegen sind. Ich zitiere, da klingelt's am Telefon und der Anrufer sagt, hier ist das Hamburger Abendblatt. Ich habe selbst zwei Kinder, die können doch die Suchmaßnahmen jetzt nicht einstellen. Wie finden Sie das denn?
Ja, im Prinzip eine Suggestivfrage, ne?
Ihre Antwort oder Ihre Gedanken dazu, ja, wie finde ich diesen Anruf? Inzwischen ist sehr deutlich gemacht worden, dass hier keiner anzurufen hat oder auftauchen darf. Den Journalisten wurde klar gemacht, dass sie auf die schwarze Liste kommen. Das heißt, sie fliegen aus dem Presseverteiler. Der Name ist notiert. Ich antworte dieser Frau nur, dass die Polizei wohl über ausreichend Erfahrung verfügt und dass sie solche Entscheidungen den Beamten überlassen sollte. Ich knalle den Hörer auf. Es ist eine Frechheit. Dreist gibt diese Zeitung am nächsten Tag vor, ein Interview mit mir geführt zu haben, was die nächsten Reporter auf den Plan ruft.
Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz finstere Geschichte. Wenn du in so einer Situation bist, dann hast du natürlich alles zu tun, aber eben nicht, dich noch mit der Presse rumzuschlagen, ne? Ich weiß, dass Lefkes Familie von den angehörigen Betreuern, die die Polizei in Cuxhaven sofort in die Familie geschickt hat, systematisch von Anfang an von der Presse abgeschirmt worden ist. Carsten Bettels hat mir gesagt, die haben kurz drüber beraten, inwieweit die Familie der Presse Auskunft gibt und haben sich dann aber eben relativ schnell dafür entschieden, die Familie komplett von den Medien fernzuhalten. Und da haben sich eben entsprechende Angehörigenbetreuer drum gekümmert. Und das zeigt aber letzten Endes, wie das in diesem einen Fall oder zwei Fälle sind es ja im Prinzip, die zu einem Komplex werden, wie das in einem Komplex aber komplett anders laufen kann, ne?
Naja gut, sie sagt ja ganz klar, sie haben das klar gemacht, dass die Journalisten sich da fernzuhalten haben, ne? Die kamen ja im Grunde an Tag 1 sofort. Sie sagt ja auch, sie wissen gar nicht, wie sie rausgefunden haben, wer sie sind und wo sie wohnen. Danach hat die Polizei schon deutlich gemacht, dass das nicht geht. Aber dennoch sind offenbar einzelne Journalisten bereit, über diese Grenze zu gehen und dennoch zumindest anzurufen, um dann aus einem Satz, den die Frau sagt, zu behaupten, sie hätten ein Interview geführt.
Ja. Ja, fällt mir einfach nichts mehr zu einem Punkt.
Man muss natürlich sagen, das ist jetzt eine persönliche Perspektive. Natürlich schreibt hier Felix Mutter aus ihrer Perspektive, aus ihrer Erfahrung. Mhm. Aber selbst sollte sie das Ganze jetzt überspitzen, mal angenommen,
dann
ist es immer noch schlimm genug.
In Ordnung, dann wäre auch das in Ordnung, selbst wenn sie es dramatischer darstellt, als es möglicherweise gewesen ist.
Das müsste man nun mal zur Verteidigung möglicherweise sagen. Man weiß nie, wir waren nicht dabei.
Nein, natürlich nicht.
Aber dennoch, also selbst wenn, das geht nicht. Also ich als Reporter, natürlich sind wir angehalten zu informieren, insbesondere dann, wenn das von öffentlichem Interesse ist. Und in diesem Fall, wo ein Täter offensichtlich noch auf freiem Fuß ist, hat das natürlich ein gewisses öffentliches Interesse.
Absolut.
Und natürlich hat die Polizei auch ein Interesse, mit Medien zu kooperieren, eben wie vorhin gesagt, um an Informationen zu kommen.
Ja klar, aber
die sie weiterführen.
Wie das Kinderzimmer des vermissten Jungen aussieht, das hat ja letzten Endes mit der öffentlichen Information einfach mal nichts zu tun.
Nein, überhaupt gar nicht. Und das empfinde ich persönlich als unfassbar geschmacklos.
Klar.
Und nicht mehr zu rechtfertigen.
Nein. Nein. Und da ist es dann am Ende des Tages auch kein Wunder, dass wir als Journalisten, wir als Berufsstand der Journalisten immer wieder in Verruf kommen, weil einige von uns ganz offensichtlich nicht wissen, wo die Grenzen sind und möglicherweise auch den Pressekodex einfach nicht drauf haben. Hm. Punkt.
Ja, und wie gesagt, ich verstehe das generelle Interesse. Und es ist ja auch nicht so, dass wir noch nie mit Angehörigen gesprochen hätten. Also es ist ja schon so, dass wir durchaus auch Angehörige interviewen, aber nicht in einer akuten Notsituation, sondern dann, wenn sie bereit dazu sind, mit einem zu sprechen.
Also ich mache das grundsätzlich nur, also ich frage Angehörige immer nur dann an, wenn ich auch wirklich klar erkennen kann, dass die Angehörigen jetzt in diesem Moment immer noch die Öffentlichkeit suchen, wenn das für mich nicht klar ist, wenn für mich nicht ersichtlich ist, ob die Mutter, der Vater, der Bruder, wer auch immer aus dieser Familie oder aus diesem Umfeld heute immer noch die Öffentlichkeit suchen, dann klemme ich mir die Anfrage. Dann spreche ich mit der Polizei im Zweifelsfall, wenn ich Primärquellen haben will. So, aber dass ich irgendwen einfach aus heiterem Himmel anschreiben würde, im Leben nicht. Das wird mir nicht einfallen. Ganz sicher nicht. Vielleicht bin ich da naiv, weiß ich nicht. Aber für mich hat das letzten Endes auch einfach was mit einer Haltung zu tun, mit Respekt zu tun und einfach, also wir wissen ja überhaupt gar nicht, was diese Menschen erlebt haben, was diese Menschen einfach ertragen mussten, und was sie einfach, das ist ja, du bist ja gezeichnet fürs Leben, wenn du einen Angehörigen verlierst auf diese Art und Weise. Und das dann nochmal aufzureißen, also auch in diesem Fall, ne? Also ich habe mit Carsten Bettels vorher drüber gesprochen, dass wir den Fall oder diesen Komplex gerne thematisieren würden und also auch da das Ganze alles in Rücksprache. Und das ist mir einfach wahnsinnig wichtig gewesen, weil ich möchte einfach nicht, dass irgendwer retraumatisiert wird durch meine Arbeit.
Wobei wir das natürlich auch immer noch nicht verhindern können, ne? Also sobald wir darüber reden, reden wir darüber, dann ist das öffentlich. Aber in diesem Fall gibt es ja auch für Carsten Bettels ein gutes Argument dafür, dass wir eben darüber reden. Und ich meine, Felix' Mutter macht ja auch im Buch klar, dass sie die Medien durchaus auch nutzt, in Kooperation mit der Polizei zusammen. Sie stellen ja zum Beispiel auch am Waldparkplatz so einen Schaukasten auf, für die Öffentlichkeit sichtbar. Sie gehen zu Aktenzeichen XY. So, ne? Sie führt ja dann letztendlich auch die Interviews, weil sie auch spürt, dass sie diese Öffentlichkeit als Unterstützung auch brauchen.
Klar.
Und ich finde es unfassbar, weil sie geht ja schon an die Öffentlichkeit. Sie macht das Ganze ja schon mit. Und dann diese Grenzüberschreitung.
Bin ich hundertprozentig bei dir. Pressekodex kann man auch öffentlich einsehen, also was da drin steht, was da nicht drin steht. Der Pressekodex hat sich im Laufe der letzten Jahre immer weiterentwickelt. Da erinnere ich zum Beispiel an das Geiseldrama von Gladbeck. Danach hat es eine Passusänderung gegeben, also auch das wieder eine Geschichte, wo wir letzten Endes Lehren draus gezogen haben. Ja, kann man sich anschauen.
Genau, einfach bei Google eingeben, Pressekodex, und dann findet ihr den auch ziemlich direkt. Also wer da Interesse hat, einfach da nochmal durchstöbern. Wie gesagt, die Pressearbeit ist in manchen Fällen durchaus wichtig. Was erhofft sich Carsten Bettels jetzt eigentlich daraus, dass wir das nochmal machen?
Naja, es geht letzten Endes darum, einfach nochmal darauf aufmerksam zu machen, ne? Weil, also wenn man sich anschaut, wie die Polizei da gearbeitet hat, wie kreativ da eben auch teilweise die Ermittlerinnen und Ermittler geworden sind, dann ist das eine, wo er ganz klar sagt, also du musst, wenn du nichts in der Hand hast, einfach auch Maßnahmen entwickeln, die dir später irgendwann mal, du kannst noch nicht absehen, welche Folgen das hat, aber es kann Folgen haben und es kann letzten Endes dazu führen, dass dieser Fall geklärt wird. Und dementsprechend, Carsten Bettels hat bis zu seiner Pensionierung bei der Polizeiakademie Niedersachsen in der Ausbildung gearbeitet und hat letzten Endes Polizeianwärterinnen und Polizeianwärtern unter anderem eben auch Ermittlungsarbeit in Cold Cases beigebracht. Und diesen Fall hat er dann zum Beispiel immer wieder als Beispielfall herangezogen, wo er einfach gesagt hat, naja, also wenn du nichts hast, dann musst du kreativ werden und dann musst du einfach gucken, dass du irgendwie an Hinweise kommst. Das ist das eine, also letzten Endes Lehren und Maßnahmen zu entwickeln. Und dann geht's natürlich darum, dass es einfach immer noch Fälle gibt, für die Mark H. möglicherweise als Täter in Frage kommt. Über einen möglichen Zusammenhang mit anderen Taten wird da gesprochen. Und das ist ihm einfach wichtig, dass man da immer mal wieder drauf aufmerksam macht und dass da möglicherweise eben nochmal ein Schlaglicht drauf geworfen wird.
Ja, also auch mittlerweile im Ruhestand lässt es Carsten Bettels nicht los und wird uns möglicherweise ja auch noch weiter begleiten.
Ganz sicher, absolut. Und das soll's für heute gewesen sein.
Zum Start von Tatsache über Menschen und Morde. Falls ihr noch irgendwelche Gedanken zu diesem Fall, zu anderen Fällen habt oder einfach nur mal Hallo sagen möchtet, ihr findet uns auf Instagram. Tatsache True Crime Podcast heißen wir da. Schickt uns einfach eine Nachricht, nehmt Kontakt auf. Wir freuen uns über jeden, der sich mit uns austauscht.
In diesem Sinne bleibt sicher und gesund. Alles, alles Gute euch. Glück auf.
Bis bald.